Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir erlassen unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder und wir sind
Jutta Lehner, Theologin,
und Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Und Jutta, so viel weiß ich dann doch, das Vater Unser hast du gerade gebetet. Wir haben mal übers Beten gesprochen, wo wir auch gesagt haben, wenn ich das gar nicht kann, kann ich selber Gebete schreiben. Das ist, glaube ich, so das Bekannteste. Wo findest du das? Ich fand's eben super. Du hast deine Bibel rausgeholt, 2400 Seiten, und du machst zack, zack, zack. Wo findet sich das Vaterunser überhaupt in der Bibel?
Das Vaterunser findet sich im Neuen Testament. In zwei Evangelien wird es ein bisschen unterschiedlich wiedergegeben. Einmal im Lukas-Evangelium und einmal im Matthäus-Evangelium. Der älteste Evangelist Markus hat das Vaterunser nicht. Also es wird wiedergegeben Lukas und Matthäus. Und wir wissen ja, dass Lukas und Matthäus eine Schrift hatten, von der sie abgeschrieben haben, die Markus nicht hatte.
Ah, also das wussten heißt, wir, ich wusste das nicht. Aber
wir haben jetzt also eine Sammlung von Jesus-Worten, die Markus nicht zur Verfügung stand, die aber Lukas und Matthäus hatten, und da gehört das Vaterunser hinein.
Und das heißt, sie haben das, also hat Jesus das gebetet, gesprochen, und haben die es dann da wirklich übernommen, oder ist das jetzt zu weit gegriffen?
Ja, das ist schon zu weit gegriffen. Also es wird jedenfalls geführt als ein Gebet, das Jesus sprach, dass er als Jude aus Psalmen gewonnen hat. Also die einzelnen Sätze gibt es in verschiedenen Psalmen des Alten Testaments, also in der Bibel, die Jesus kannte.
Mhm.
Und er hat es seinen Jüngerinnen und Jüngern, hat er es so beigebracht. Er sagt also, wenn ihr betet, dann betet so. Und er sagt vorher, eigentlich weiß Gott schon, was ihr braucht, aber ich sage euch jetzt mal ein Gebet, wo das alles drin ist, was wirklich unabdingbar zu Gottes neuer Welt gehört, was wir brauchen, damit Gottes neue und andere Welt kommen kann.
Okay, dann gehen wir es doch einfach nochmal durch. Also es sind nämlich viele Dinge drin, die für mich irgendwie Fragen aufwerfen, die ich auch manchmal gar nicht so richtig verstehe. Es geht schon damit los, Vater unser, der du bist im Himmel. Also das ist dann ja irgendwie wieder dieser alte Mann auf der Wolke mit langem Bart, also der Mann, das ist der Gott. Du hast ja mal gesagt, das heißt eigentlich der Atem, oder also es geht um, also eigentlich ist es mal neutral gewesen. Wenn man jetzt ganz krass irgendwie zum Beispiel Probleme mit seinem Vater hat, dann ist man schon mal nicht eingeladen in dieses Gebet, oder? Das ist irgendwie schwierig an der Stelle.
Das ist tatsächlich ein Problem, dass hier mit dem Begriff Vater eine Beziehung, menschliche Beziehung anklingt, die für viele, vor allem für Frauen wahrscheinlich problematisch sein kann. Also deswegen schlägt die Bibel in gerechter Sprache auch vor, dass man Vater und Mutter sagen kann. Und vermutlich ist das auch geeignet, das so zu denken. Also wenn ich dann Vater sage, kann ich auch Mutter mitdenken. Das wäre ein modernes, das hat die Sprache damals, die Lukas und Matthäus verwendet haben, hatte das nicht. Aber das können wir heute so öffnen, das Gebet, ist ja klar.
Also das musst du vielleicht jetzt mal, Klammer auf, Bibel in gerechter Sprache, das musst du uns jetzt nochmal genauer erklären, denn ich glaube, viele wissen gar nicht, was das ist oder von wem das ausgeht.
Vor rund 15 Jahren wurde die Bibel von Theologinnen und Theologen der katholischen, der evangelischen Kirche und aus dem Judentum gemeinsam neu übersetzt. Und man hat darauf Wert gelegt, dass also Gottes Namen nicht einseitig männlich erklingen. Man hat darauf Wert gelegt, dass auch Frauen, die in dem Text durch die Sprache unsichtbar gemacht werden, sichtbar werden. Also da heißt es nicht einfach Brüder, sondern heißt es immer Schwestern und Brüder.
Ah, okay.
Es heißt Pharisäerinnen und Pharisäer. Also
wir gendern uns durch die Bibel.
So, genau. Und das ist eigentlich ganz klug gemacht und auch richtig und empfindet. Er passt zu unserem heutigen Empfinden.
Okay, also wenn wir dann eben sagen, das können wir dann auch mit Mutter ansprechen, die du bist im Himmel. Das ist dann einfach diese Hoffnung aufs Jenseits, auf ein Leben nach dem Tod?
Nein, genau nicht. das Griechische kennt und auch das Hebräische kennt nicht den Himmel, sondern Himmel ist immer im Plural, in den Himmeln. Shamayim, Shamayim. Also es ist immer im Plural und es soll eigentlich sagen, es gibt einen Ort, wo wir Gott finden, wo wir Gott anrufen können. Gott ist nicht, ich sage auch schon er, oder sie. Ja, es ist schwierig, die menschliche Sprache ist hier sehr begrenzt, weshalb zum Beispiel auch das Wort Gott oder der Gottesname eben in dieser Bibel in gerechter Sprache immer mit einem grauen Streifen unterlegt ist, um zu sagen, wir haben es hier mit einem besonderen Wort zu tun, das nicht ein Wort einfach unserer Alltagssprache ist. Ja, also um zu sagen, es ist etwas ganz anderes. Wenn ich Gott sage, sage ich nicht Brot oder Käse oder so.
Ja.
Ja, um klar zu machen, die menschliche Sprache kann dieses Wort eigentlich gar nicht voll erfassen. Aber weil wir Menschen sind und in menschlicher Sprache uns an Gott wenden, müssen wir Namen finden. Also es gibt ja viele Vorschläge. Die Bibel hat ganz viele Namen für Gott. Und einer ist eben auch Vater. Und in diesem Gebet ist es Vater in den Himmeln. Also zu sagen, nicht, wir denken dann Himmel immer Wolken, Jenseits oder so. Nein, die Bibel meint damit, es gibt eine Möglichkeit, Gott anzurufen.
Also überall Gott, quasi.
Also überall. Gott ist nicht greifbar für uns, nicht sichtbar für uns, aber Gott ist da. Und das ist das Bild zu sagen, er ist in den Himmeln. Es gibt eine Beziehung, die ich mit Gebet zu Gott füllen kann. Also Gott ist gegenwärtig. Das ist damit eigentlich gesagt.
Aha, das ist schön. Ja. Okay, und wie geht's weiter? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Jetzt geheiligt, also zunächst mal vielleicht zu dem Wort Name. Gott wird auch vor allen Dingen in der jüdischen Bibel oft Hashem genannt. Also weil die Menschen sich scheuen, den Namen Gottes auszusprechen, schreiben sie hin, es ist der Name. Ja, also der Name Gottes.
Kennen wir aus Harry Potter, dessen Namen wir nicht sagen dürfen.
Schöne Parallele, hier darf der Name Gottes genannt werden. Man scheut sich zwar, aber man hat viele Namen für Gott, aber Gott hat einen Namen und er soll auch angerufen werden. Und dieser Name soll geheiligt werden, heißt, alles, was mit Gott zu tun hat, auch die Menschen, die Gott ja beim Namen gerufen hat, sind geheiligt. Heilig heißt jetzt nicht so fromm oder abgehoben oder sowas, sondern sie sind berufen, anders zu leben. Heilig heißt, ihr seid berufen zur Freiheit. Ihr könnt ein anderes Leben führen. Also heilig ist nicht im Sinne von Frömmigkeit gemeint, sondern aus dem Trott des Alltags, aus dem Trott der Verwertung. Daraus können Menschen ausbrechen. Aber das ist Heiligung.
Aber dann kann doch eigentlich jede und jeder heilig sein, oder?
Ja, so ist es auch, natürlich. Es ist interessant, dass zum Beispiel der Apostel Paulus, also der die vielen Briefe an die Jesusgruppen in den Gemeinden schreibt, nach Korinth oder nach Thessaloniki, er nennt die Leute in den Jesusgruppen immer die Gemeinschaft der Heiligen. Also das ist ganz schön. Also die sich berufen fühlen oder die den Weg Gottes gehen wollen, die also sagen, wir treten raus aus dem Alltagstrott, wir treten raus aus der Vernutzbarkeit der Menschen, wir wollen Befreiung suchen, die werden die Heiligen genannt. Also das ist jetzt ganz anders als die kirchliche Tradition. Die kirchliche Tradition sagt,
so einen goldenen Schein.
Ja, wir haben besondere Personen, die haben was Besonderes geleistet, die kriegen einen Heiligenschein, Heiligsprechungsprozess
oder
sowas.
Ja, die da oben und wir da unten immer auch so.
Ja, man kann natürlich sagen, okay, Menschen brauchen vielleicht Beispiele, an denen man besonderen Mut ablesen kann. Okay, lass ich durchgehen. Aber Paulus und auch das Neue Testament sieht das noch völlig anders, sondern sagt, jeder Mensch ist dazu berufen, diese Freiheit zu finden und das heißt, sein Heiligsein zu leben. Ja, also dieses andere, was die Welt nicht so sieht, was sie nicht ernst nimmt, was vielleicht sogar mit Füßen getreten wird. Also jeder Mensch hat diesen Kern, frei zu sein.
Wahnsinn, da haben wir irgendwie jetzt drei kleine Zeilen und schon so viel Inhalt, irgendwie normalerweise wird das immer so runtergemurmelt.
Ja, ich will noch gern auf einen Satz von Hannah Arendt in dem Zusammenhang eingehen.
Sag ganz kurz noch, wer Hannah Arendt ist.
Hannah Arendt, eine jüdische Philosophin die vor den Nazis ist ihr die Flucht gelungen und hat in den USA, da hat sie eigentlich... Ist sie zu großer Berühmtheit gelangt, weil sie auch den Eichmann-Prozess damals in Jerusalem begleitet hat. Also als Eichmann gefangen wurde und wurde in Jerusalem vor Gericht gestellt, da hat sie den ganzen Prozess begleitet und hat daraus auch ein dickes Buch geschrieben, Eichmann in Jerusalem. Da könnte man jetzt sehr viel zu erzählen. Aber Hannah Arendt hat zum Beispiel ganz klar gesagt, und das trifft sich hier mit dieser, sie war ja Jüdin, das trifft sich hier mit dieser Idee. Jeder Mensch, der geboren ist, ist dazu berufen, frei zu sein. Jeder Mensch, der neu ist, darf auch etwas ganz Neues denken, darf was ganz Neues machen. Er hat die Erlaubnis, weil er neu ist, auch etwas Neues zu bringen. Und das trifft sich mit dieser Idee des Heiligseins. Also das, jeder Mensch, das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Jeder Mensch darf neu anfangen. Ein kleines Kind ist was Neues und man darf ihm nicht die Chance verbauen, neue Wege zu gehen, etwas Neues zu entdecken.
Ich finde, bei dem Bild des Kindes sind wahrscheinlich auch ganz viele im Herzen sofort dabei, weil diesen Zauber, den spüren wir schon. Also diese große Möglichkeit eines Kindes, die bezaubert uns, glaube ich, auch so sehr. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr kluger Gedanke.
Ja, und wir sind so schnell dabei, dann diese Kinder in bestimmte Systeme zu pressen.
Ja,
also zu sagen, aber so macht man das doch und das musst du jetzt so lernen. Also sie in bestimmte Bahnen zu lenken, das ist gefährlich und auch nicht gut. Ein Kind muss die Freiheit spüren zu sagen, ich probiere jetzt etwas aus und ich mache was ganz anderes. Ich male das Bild nicht so, wie du denkst, sondern ich male es nach meiner Heiligkeit. Ja, würden wir jetzt
meine
sagen.
Heiligkeit. Lass uns noch eine Zeile weitergehen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Und das ist ganz wichtig, das Wort Dein zu betonen. Die Welt, in der wir leben, ist nicht Gottes Reich. Sie ist sogar sehr weit davon entfernt, Gottes Reich zu sein. Und deswegen, das ist das Zentrale, worum es Jesus auch eigentlich ging. Die Welt möge doch dein Reich werden, Gott. Also mit Gerechtigkeit angefüllt, den Respekt vor der Heiligkeit des anderen, mit Barmherzigkeit angefüllt. Also das Reich Gottes, worum es Jesus zentral ging, das ist ganz anders als das, was wir als Welt jetzt haben. Also der Schutz des Schwachen, die Befreiung vor Ausbeutung und Ausnutzung des Wehrlosen. Also alles das meint dein Reich komme. Deswegen muss man ganz laut sagen, dein Reich komme.
Und es passt dann ja eigentlich auch dazu, wenn ich es richtig verstehe, unser tägliches Brot gib uns heute. Das bedeutet ja eigentlich dann auch, dass wir in einer gerechten Welt genauso viel haben, wie wir brauchen, aber auch nicht mehr.
Ja, das ist ein Akzent. Das andere wäre aber auch zu sagen, wörtlich steht nämlich da, und gib uns das Brot heute, das wir brauchen, heute. Täglich, Tag nach Tag, ist gar nicht gedacht, sondern man hat das Gefühl, das Gebet ist von Leuten gesprochen, die morgens nicht wissen, ob sie wirklich an dem Tag für ihre Kinder und für sich etwas zu essen haben. Gib uns das Brot für den heutigen Tag. So steht es wirklich da. Also für heute. Morgen, der Tag morgen hat eine neue Sorge. Wir wissen es nicht. Aber für heute wenigstens, dass meine Kinder nicht hungrig bleiben müssen. Und es ist von Brot die Rede, nicht von Fleisch. Es ist, ne, von.
Ja, aber es ist ja auch so zu verstehen, finde ich, für uns heute, die wir zum Bäcker gehen und unser Brot kaufen, dass aber heute ich meine Aufgabe finde, dass ich im Hier und Jetzt bleibe, dass ich nicht immer denke, habe ich morgen genug Geld und werde ich übermorgen irgendwie meine Versicherung bezahlen können, sondern dass ich es schaffe, im Moment zu sein mit mir selber. Ist das richtig?
Ja, so kann man es denken. Aber wie gesagt, wir dürfen den Kontext des Vaterunser nicht vergessen, dass es ein Gebet ist von kleinen und armen Leuten. Also wir können uns schwer da hineinversetzen. Wir haben aber eine Bitte vergessen, dein Wille geschehe. Kommt ja noch vorher, nicht wahr, dass der Wille Gottes auf Erden getan werde. Und wir fragen uns ja manchmal, ja, kennen wir den Willen Gottes denn überhaupt? Aber selbstverständlich kennen wir ihn nicht. Er ist der Ruf in die Freiheit, er ist der Ruf in die Gerechtigkeit. Und dass wir daran arbeiten, dass das auf dieser Welt geschehe, darum wird Gott gebeten. Jetzt könnte man sagen, wieso bitten wir denn Gott darum? Wir können es ja tun, aber wir Menschen straucheln immer wieder und vergessen das ja. Also wir bitten Gott eigentlich im Vaterunser, in den ersten drei Bitten darum, dass Gott endlich kommen möge, dass Gott endlich sich als Gott erweisen möge. Das ist eigentlich die zentrale Bitte der ersten drei Bitten des Vaterunser.
Wie geht es weiter nach dem unser tägliches oder unser Brot gib uns heute?
Gib uns das Brot für den heutigen Tag.
Und dann?
Und dann erlass uns unsere Schulden.
Das sagst du ja auch anders.
Ja.
Weil also in der Kirche sagt man,
gib uns unsere Schuld. Ja. Und das hat damit zu tun, dass hier im Griechischen ein Wort verwendet ist, was beides meint. Ja. Also es kann Schuld
im Sinne von
und Schulden heißen, nicht?
Also, aber es ist jetzt zwei Riesenwelten, also völlig unterschiedlich. Also weil wenn du sagst, erlasse uns unsere Schulden,
wie auch wir erlassen unseren Schuldnern.
Weil da sind wir ja bei dem, wo wir mal über Geld gesprochen haben und so. Und das mit der Schuld ist ja was ganz anderes. Also das, dieses Moralische, du bist schuld und deswegen stelle ich mich über dich. Das sind jetzt absolut zwei Welten, die da.
Ja, aber es gehört doch zusammen, denn irgendwoher gibt es ja ein Schuldverhältnis, dass jemand Schulden hat, Schulden machen muss. Also Schuld und Schulden, das gehört von der Idee her schon zusammen. Nicht, dass es Reiche gibt, dass andere Schulden machen müssen. Ist eine Schuld, die in dem gesellschaftlichen System liegt und
genau.
Das kann sogar einzelne Personen betreffen.
Ja.
Also hier wird vorausgesetzt, ich vergebe und ich erlasse Schulden und bitte Gott gleichzeitig darum, dass mir das auch zu gut angerechnet wird. Also, dass ich sage, so wie ich mich verhalte, so möge Gott sich mir gegenüber verhalten. Also, es gibt einen Zusammenhang, es gibt hier einen Zusammenhang und den überhört man leicht, wenn man nur vom Vergeben spricht, sondern das muss tatkräftig werden, indem ich zum Beispiel auch Schulden erlasse. Ja, das muss konkret werden.
Und führe uns nicht in Versuchung. Habe ich noch nie verstanden, warum sollte der uns denn in Versuchung führen?
Also ich übersetze lieber an dieser Stelle und führe uns nicht zum Verrat an dir.
Ach, das ist ja ganz was anderes.
Ja, ich kann
nicht. Weil Versuchung ist jetzt ja erstmal irgendwie
Versuchen zur Schokolade.
Ja.
Heiße Versuchung.
Blöd
oder
irgendwie,
sowas.
Genau. Was,
also. Ja. Es geht eher darum, dass ich auch im Lauf des Gebets, im Lauf meines Lebens Gott verraten könnte. Also, dass es geschehen kann, dass ich Gott verliere. Dass ich, dass ich Gott verrate. So kann man, also, das ist eine Versuchung, die liegt im Leben. Also, dass ich Gott verloren gehen könnte.
Verstehe.
Das ist damit gemeint. Ja. Dass also Gott verhüten möge, dass ich ihm verloren gehe.
Mhm.
Oder ihr. Je nachdem. Ja.
Und dann?
Denn dein ist das Reich und die Kraft. Erlöse uns von dem Bösen, denn so kommt zuerst. Und erlöse uns von dem Bösen.
Da muss ich jetzt wieder an den Teufel glauben, oder was ist das Böse?
Nein, das Böse ist, natürlich hat die Bibel manchmal das Böse auch personifiziert gedacht. Also als Teufel, als Satanas, als den, der alles durcheinander wirft, der das menschliche Denken verwirrt. Das ist dann auch persönlich formuliert, weil wir Menschen ja eine Vorstellungssprache brauchen. Aber dass es das Böse gibt, das mächtig werden kann, das wissen wir. Also wie auch immer, es können ungute Systeme sein, die sich mächtig erweisen. Es kann eine ungute Geisteshaltung sein, die plötzlich Übermacht gewinnt.
Und so etwas wie Rache zum Beispiel in mir.
Ja, sowas. Also das. Oder auch als Gesellschaftssystem, das kann es auch sein, das wirklich böse Gestalt annimmt und Menschen in den Tod treibt und oder in die Gewalt. Oder der Krieg gehört sicherlich zum Bösen. Also Krieg, der entsteht, Gewalt gehört sicherlich zum Bösen.
Es endet.
Denn dein ist das Reich und die Kraft. Wieder das Dein ist das Reich. Nicht? Also das ist der Punkt. Nicht diese Welt soll Bestand haben, so in ihrer Unzulänglichkeit, sondern es wird gesagt, denn eigentlich gehört diese Welt dir. Die Zukunft liegt in deinen Händen und ist von dir anders gewünscht. Und das wollen wir nochmal am Schluss bekräftigen. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit natürlich.
Und was bedeutet eigentlich Amen?
Amen ist ein hebräisches Wort von Emin. So steht es fest, so sage ich, das meine ich, Punkt. Ist wie, wenn jemand sagt,
basta.
Punkt, basta. Genau, so.
Aber spannend, wie viel man doch irgendwie raushört, reindenkt und wenn man wirklich mal das Ganze in Ruhe durchgeht. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich werde es jetzt beim nächsten Mal sicherlich anders sprechen und andere Bilder in mir entstehen lassen. Herzlichen Dank dafür und wir bleiben natürlich neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.